Die Lehren des G20-Gipfels 2017. Was können wir aus dem G20-Gipfel in Hamburg lernen? Nun, wir lernen zum Beispiel, dass Deutschland eine vorbildliche Demokratie sei, mit Demonstrationsfreiheit und so. Das hat der Hamburger OB Olaf Scholz im Fernsehen gesagt. Er betonte ausdrücklich, dass es bei solchen Veranstaltungen in einigen Ländern gar keine Demos gebe. Also sinngemäß übersetzt, sobald man eine einzige Demonstration genehmigt hat, ist das Demonstrationsrecht vollständig gewahrt. In Hamburg wurde eine sogenannte Bannmeile mit einem Umfang von 38 Quadratkilometern verhängt. Dort können für die Dauer des Gipfels keine Demos stattfinden. Schaut man sich das Areal auf der Karte an, ist somit fast das ganze Stadtgebiet davon betroffen. Es wurde ein Protestcamp angemeldet. In einem Protestcamp übernachten Menschen unter anderem auch. Es ist eine neuere Protestform, wie zuvor in den 60er Jahren Sit-ins und Studentenstreiks noch neu waren. Noch früher übergab man dem Kaiser oder dem König untertänigst Bittschriften. Protestformen ändern sich eben mit der Zeit. Das Phänomen ist nicht ganz unbekannt. Für die Hamburger Stadtverwaltung war das Protestcamp aber nur der grob unbillige Versuch, den örtlichen Hoteliers bezahlte Übernachtungen vorzuenthalten. Eine Art Zechprellerei also und somit nicht dem Demonstrationsrecht unterfallend. Als weitere Begründung wurde nachgeliefert, die Polizei vermute, dass im Camp Straftaten geplant werden könnten. Nur als heißer kriminalistischer Tipp von mir, man kann Straftaten überall planen, wo es Menschen gibt. Das Zeller Loch wurde beispielsweise in den Amtsstuben des niedersächsischen Verfassungsschutzes geplant. Wurde daraufhin der Verfassungsschutz verboten? Und wie steht es mit Verbotsverfügungen gegen VW für Schummelsoftware in Autos oder gegen die Deutsche Bank wegen Libor-Manipulationen und Cum-Ex-Geschäfte? Am Ende sagte ein Gericht, so etwas könne man nicht komplett verbieten, aber gewiss mit Auflagen versehen. Also hat die Hamburger Polizei das Protestcamp unter der Auflage genehmigt, dass es nicht stattfindet. Man muss wohl einen sehr dialektisch geschulten Verstand haben, um diese kafkaeske Konstruktion als durch das Grundgesetz gedeckt anzusehen. Oder um einen wesentlichen Unterschied zum System Erdogan und Putin zu erkennen. Irgendwann wurden, wenngleich äußerst widerwillig, einige Schlafzelte im Camp doch genehmigt, aber das Hickhack machte deutlich, dass der staatliche Repressionsapparat auf Hochtouren lief und auf Konflikt aus war. Apropos, drei Polizeieinheiten aus Berlin, die zur Stärkung nach Hamburg delegiert worden waren, müssten vorzeitig nach Hause, nachdem sie ein wildes Saufgelage mit Sexorgie und Rudelpinkeln im Freien zelebriert hatten. Solches Verhalten bei Demonstranten hätte die Boulevardpresse mit Forderungen nach lebenslänglich für alle Beteiligten quittiert. Thomas de Maizière hätte wieder einmal bedeutungsschwanger über den Untergang des Abendlandes schwadroniert. So gab es nur ein nachsichtiges Lächeln und den Hinweis, dass junge Menschen sich eben schnell langweilen. Wir wissen alle, dass Angela Merkel die sogenannte asymmetrische Demobilisierung als probates Mittel der Wahlkampfführung zu einer hohen Kunst entwickelt hat. Die Technik lässt sich aber auch ganz gut in anderen politischen Bereichen einsetzen. So hat sie zum G20-Gipfel im Vorfeld eine Regierungserklärung abgegeben, die praktisch sämtliche denkbare Erwartungen und Hoffnungen in Bezug auf den Gipfel zunichte machte. Man sah, sagte die Regierungschefin weise, gegen Isolationismus und Protektionismus und man sah für Multilateralismus. So viel zur Lateinstunde. Die Kanzlerin sagte, um die Gemeinschaft in Europa sei es deutlich besser bestellt, als es manche hitzige Debatte vermuten ließe. Sicher doch, das Einvernehmen der Partnerländer untereinander in den brennenden Fragen der Zeit erschlägt einen geradezu. Demnach wird der Gipfel schon dann ein Erfolg sein, wenn er überhaupt stattfindet. Gut, dass wir drüber geredet haben. Angesichts der gewalttätigen Zwischenfälle, die sich bei einigen Protestaktionen ereignet hatten, war es vorhersehbar, dass sich die Berichterstattung über den Gipfel darauf fokussieren würde. Auffällig ist, dass alle dieselben Vokabeln benutzen. Hass, Gewaltorgie, Mob, Anarchie. Erinnert ihr euch an den Filmklassiker Z von Costa Gavras über die Vorgeschichte des Putsches in Griechenland? Alle Polizisten, die über den angeblichen Unfall Zeugenaussagen machten, benutzten genau dieselben Formulierungen. Sie hatten sie auswendig gelernt. Der Unfall war in Wirklichkeit ein politischer Mord. Natürlich ist das auch alles sehr unerfreulich gewesen, keine Frage. Allerdings kommt Gewalt in durchaus unterschiedlichen Farben und Geschmacksrichtungen. Was die G20-Gruppe macht, ist auch durchaus als strukturelle Gewalt einordnenbar. Die G20-Staaten repräsentieren gegenwärtig über 85% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und 3/4 des Welthandels. Sie erzielen hohe Einnahmen durch ihre Wirtschaftskraft, oft auf Kosten ärmerer Länder. Sie externalisieren ihre Kosten, also laden sie Müll in der dritten Welt ab, fackeln die Regenwälder dort ab und verwandeln ganze Provinzen in Mondlandschaften durch Tagebergbau. In der G20 ist fast der komplette Waffenhandel auf der Erde vereinigt und diese Länder initiieren, finanzieren oder sponsern fast alle Kriege der Gegenwart. Die G20-Länder sind auch maßgeblich sowohl am Klimawandel beteiligt, als auch an der Blockadehaltung gegen alle Versuche, ihn wenigstens etwas auszubremsen. Sie verabschieden zwar windige Verlautbarungen dagegen, aber die schlimmsten Umweltsünder sitzen alle geschlossen in der G20, womit ich durchaus auch Deutschland mit meine. Man fragt sich zu Recht, wer sie zu alledem legitimiert hat. Der Mann, der das tat, heißt Larry Summers. Im Jahre 1999 hat Larry Summers, der damalige US-Finanzminister, eine Liste gemacht. Auf der Liste standen 19 Industrie- und Schwellenländer mit realer oder potenzieller wirtschaftlicher Macht und von denen er vermutete, dass sie weitgehend pro-USA waren. Ob das im strengen Sinne so stimmt, sei erst einmal dahingestellt. Was diese Liste nicht hatte, war eine sie autorisierende UNO-Resolution oder ein völkerrechtlich verbindliches Vertragswerk. Auch Deutschland hat seine Teilnahme an der Gruppe nicht durch ein Bundestagsmandat rechtlich abgesichert. Die G20 sind ein Club oder ein Kartell oder eine Art Mafia, die Geschäfte zu Lasten Dritter abschließt. Denn nur ca. 10% der Länder der Erde sind Mitglied in diesem Club, der Entscheidungen trifft, die die ganze Menschheit angehen. Womit wir bei der diesjährigen Abschlusserklärung wären. Hinsichtlich des Pariser Klimaschutzabkommens hat man sich darauf geeinigt, dass man uneinig sei. Dem Wunsch Trumps nach Neuverhandlungen wird demnach eine Absage erteilt, indem das Abkommen als unumkehrbar bezeichnet wird. Klimaschützer begrüßen die Einigkeit, bemängelten aber, dass keine weitergehenden Festlegungen im Kampf gegen die Erderwärmung gemacht worden seien. Als Entgegenkommen an Trump wurde ein Satz aufgenommen, dass die USA eng mit anderen Ländern zusammenarbeiten und ihnen helfen wollen, fossile Brennstoffe sauberer und wirksamer zu nutzen. Diese Formulierung war besonders strittig, weil fossile Energien eigentlich auslaufen müssten, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Bei der Handelsfrage fand man zur Kompromissformel, dass man für den freien Handel und gegen den Protektionismus sei, indessen man unfaire Handelspraktiken verurteile und den Schutz legitimer Interessen akzeptiere. Allerdings wird der Protektionismus eines Landes meist von diesem selbst als Schutz legitimer nationaler Interessen bezeichnet, während die Partnerländer sie als unfaire Handelspraktiken ansehen. Und umgekehrt. Intellektuell schlüssig ist das nicht. Aber das war wohl kaum zu erwarten. Und dafür haben wir als Gastgeberland mindestens 130 Millionen Euro ausgegeben. Ganz schön schlau, was?